Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wieder mal Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. In der letzten Folge haben wir ja über KUB gesprochen. Habe ich ja mehrfach betont, finde ich ein total spannendes, wichtiges Thema. Und dieses Mal würden wir über das Larynxkarzinom sprechen, was tatsächlich wesentlich häufiger ist und deswegen aus meiner Sicht auch besonders wichtig.
Genau. Und es ist nicht nur häufiger. Das Larynxkarzinom hat den Charme, dass es jetzt wirklich mal ein reiner HNO-Tumor ist. Wir haben ja in der HNO eine große Schnittmenge mit anderen Fächern, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, wenn es irgendwie um Pathologien in der Mundhöhle oder im Oropharynx geht, Viszeralchirurgie oder Allgemeinchirurgie mit der Schilddrüse, auch in die Kinderchirurgie ab und zu mal. Aber das Larynxkarzinom, das ist rein HNO. Und wir haben für das Thema auch wieder eine AWMF-Leitlinie, auch wenn sie abgelaufen ist.
Ja, ist ja so, dass die Leitlinien sind meistens, es dauert so lange, bis die aufgesetzt werden, dass die häufig dann abgelaufen sind. Irgendwie hält man sich dann trotzdem dran, das ist so ein Graubereich. Ja, tatsächlich mit den Schnittmengen und anderen Fächern ist etwas, was wir noch gar nicht so richtig beleuchtet hatten. Also jetzt mit der Kinderchirurgie haben wir ja auch viele Schnittmengen, was Halszysten und sowas angeht. Zum Glück seltenst bei Tumoren, ne? Bei Karzinome bei Kindern ist ein schwieriges Thema, aber klar, die Schnittmengen sind da.
Praktischerweise erfolgt halt die Therapie dort, wo der Patient zuerst mal hinüberwiesen wird und das ist im Endeffekt auch so in Ordnung.
Ja, aber ist auch nicht immer von Vorteil. Also es ist nicht immer so, dass halt der Zahnarzt, sage ich jetzt mal als Beispiel, oder der HNO-Arzt dann immer auch an, der überweist ja an seine Fachdisziplin eher, also an HNO oder MKG. Aber jetzt in diesem Fall haben wir ja die Tumorkonferenz zum Glück und wir haben hier ja wirklich, wie wir es mehrfach betont haben, ein super Verhältnis zu den anderen Disziplinen. Und dann versuchen wir schon wirklich hier die Patienten den Therapeuten, den Disziplinen zuzuweisen, die das am besten machen.
Stichwort Tumorkonferenz, vielleicht kann man es anteasern. Da haben wir ja geplant, für die nächste Episode unsere eigene Hals-über-Kopf-Tumorkonferenz zu machen. Da bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen.
Okay, also zurück zum Larynxkarzinom. Vielleicht kommt in der Tumorkonferenz ja sogar ein kleines Larynxkarzinom vor oder ein großes. Das Larynxkarzinom ist organbezogen das häufigste Karzinom bei uns im HNO-Bereich. 2022 hatten wir insgesamt über 3000 Neuerkrankungen, von denen 2611 Fälle, zumindest sind die dokumentierten, Männer waren. Das heißt, Männer sind fast sechsmal so häufig wie Frauen und bei den Sterbefällen ist es ganz ähnlich. 1050 Sterbefälle pro Jahr waren das 2022 versus 1188 bei den Frauen. Also das ist wirklich sehr häufig und etwas, was wir täglich bei uns auch in der Ambulanz sehen.
Absolut. Als kurzer Reminder, Hauptrisikofaktoren für das Larynxkarzinom sind hier ganz klar Rauchen und Alkohol. Jede Noxe für sich erhöht das individuelle Risiko um so das Sechsfache. Und wenn man raucht und trinkt zusammen, hat man eine Erhöhung des individuellen Risikos um das bis zu 30-fache. Jetzt ist es so, dass gerade diese Kombination Rauchen und Alkohol für das supraglottische Larynxkarzinom eher ein Risikofaktor ist. Für das glottische Larynxkarzinom ist es fast nur das Rauchen.
Genau, jetzt sind wir schon bei supraglottisch Übergang Oropharynx. Was ist denn mit HPV? Wir haben jetzt ja schon sehr viel über HPV gesprochen und über Deeskalation. Das ist ja im Kopf-Hals-Bereich mittlerweile ein wichtiger Faktor. Und jetzt gibt es ja auch HPV-positive Papillome im Kehlkopf. Was ist denn damit?
bevor wir jetzt in die Unterkategorien des Kehlkopfes gehen, sollten wir noch bei den Risikofaktoren bleiben. Und das HPV spielt beim Larynxkarzinom und insbesondere eben das HPV 16, was beim Oropharynxkarzinom ja extrem relevant ist, spielt eigentlich überhaupt keine relevante Rolle. Ganz anders eben wie beim Oropharynxkarzinom. Es gibt allerdings eine Erkrankung, die eben Larynxpapillomatose, die geht mit HPV einher, das ist dann aber HPV 6 und 11 und die kann chronisch verlaufen und kann in seltenen Fällen auch mal zum Karzinom werden. Aber das ist ein ganz anderes klinisches Bild und so das typische Larynxkarzinom hat, kann man glaube ich so sagen, nichts oder kaum was mit HPV zu tun.
Ja genau, wenn man sich dann schlussendlich die Daten anschaut und sagt, wie ist der auch der Prognosefaktor und hat es auf die Prognose einen Einfluss, ich glaube da ist er auch so, weil die Zahl auch so niedrig ist, hat es prognostisch keinen echten Mehrwert zu wissen, ob das HPV positiv ist oder nicht. Allerdings bei der Therapie gibt es schon kleine Unterschiede. Ich will das jetzt gar nicht zu sehr vertiefen, nur wir haben hier auch einen Kollegen, der Dr. Mautz, der sich damit sehr intensiv beschäftigt hatte und hat. Also man kann diese Patienten lokal mit Virostatika behandeln, zum Beispiel Cidofovir. Meines Wissens nach wie vor eine Off-Label-Behandlung, aber das ist eben häufig bei diesen seltenen Erkrankungen. Und man kann eine HPV-Vakzinierung machen. Über das Thema Vakzinierung haben wir, glaube ich, schon mal beim Oropharynxkarzinom gesprochen mit Gardasil. Kenne ich jetzt aber auch keine Daten zu.
Ich glaube, da gibt es auch relativ wenig Daten, weil natürlich das Krankheitsbild nicht so häufig ist. Aber prinzipiell wird natürlich Gardasil gegen HPV 6 und 11 schützen, was die Treiber der Larynxpapillomatose sind. Genau, aber davon müssen wir das eben abgrenzen. Also diese rezidivierende Papillomatose durch HPV haben ja auch oft Kinder, also nicht nur Erwachsene. Bei Kindern ist es dann eine perinatale Infektion und eben Karzinome werden letztlich durch HPV 16, 18 ausgelöst und die, wie gesagt, spielen im Larynx eigentlich keine Rolle.
Ja, das ist eigentlich so ein Kolibri-Thema für sich, muss man sagen. Wenn Kinder was haben, ist es echt ätzend. Also das kann man, diese paar Kinder, die ich hier gesehen habe, die haben häufig Rezidive. Das gibt dann so einen Etagenwechsel, geht dann in die Trachea runter. Und wenn ich mir es persönlich aussuchen könnte, also lieber ein Karzinom, das ist, sagen wir ja später noch, hat eine super Prognose, als so eine Papillomatose am Kind. Das ist häufig so ein Fass ohne Boden. Ne?
Ja, und die können auch richtig gefährlich werden. Gerade wie du sagst, wenn es dann Richtung Trachea geht und da diese Papillome wachsen, da hat man relativ auch schnell die Situation, dass es eine Luftnot gibt. Und das will natürlich keiner haben.
Okay, gut. Das war jetzt der Exkurs. Larynxpapillomatose spielt, wie gesagt, beim Karzinom jetzt keine große Rolle. Zurück zum Larynxkarzinom. Vielleicht nochmal die Anatomie des Larynx. Wir wollen jetzt uns gar nicht hier anatomisch das super detailliert aufzeigen, aber im Prinzip funktionell, man teilt den in die Supraglottis ein, die Glottis und die Subglottis. Die Supraglottis, die geht von der Taschenfalte nach oben, quasi inklusive laryngeale Epiglottisfläche und der ariepiglottischen Falte.
Und da wird es ja auch dann schon wieder schwierig, wenn ich jetzt auf der ariepiglottischen Falte ein Karzinom habe, prinzipiell ein Larynxkarzinom, aber dann ist der Übergang so ein bisschen fließend. Wenn es nach oben wächst, dann wächst es in den Oropharynx rein, wenn es zur Seite raus wächst, in den Hypopharynx. Das macht die Abgrenzung manchmal etwas schwieriger.
Genau, weil nämlich die linguale Fläche der Epiglottis, die gehört schon zum Oropharynx. Also die hat halt ein anderes Epithel, gehört schon zum Oropharynx und das ist vielleicht auch nochmal einfach eine wichtige Information. Ich meine, es ist eigentlich logisch, aber die Karzinome halten sich halt nicht immer daran, dass sie im Larynx sind oder im Oropharynx oder im Hypopharynx. Und manchmal weiß man auch nicht, ob es eigentlich ein Larynxkarzinom ist, also ein supraglottisches Larynxkarzinom oder ein Oropharynxkarzinom oder ein Hypopharynxkarzinom. Vielleicht nochmal zum, wir hatten jetzt hier über die Supraglottis gesprochen.
Genau, unten drunter ist die Glottis, also die Stimmlippenebene. Da sind tatsächlich auch die Larynxkarzinome am häufigsten. Ich glaube, 75% der Larynxkarzinome sind auf der Glottisebene.
Ja.
Und das ist der Bereich zwischen den Taschenfalten. Also nach den Taschenfalten kommt diese Einbuchtung, dieser Sinus Morgani. Und dann geht es drüber auf die Stimmbänder oder Stimmlippen. Und wenn in dem Bereich der Tumor ist, dann spricht man eigentlich von Glottis und dann geht es Richtung Subglottis, wenn man dann drunter geht.
Genau, also die Subglottis ist im Prinzip der Raum unterhalb der Stimmlippen bis zur Trachea. Das ist, sieht so klinisch wie so ein fließender Übergang aus. Und jetzt ist es ja die Lokalisation nicht nur wichtig für die Häufigkeit, also subglottische Karzinome sind zum Beispiel ziemlich selten, es ist aber auch wichtig für die Prognose, weil je nachdem, wo der Tumor sitzt, macht er halt früher oder später Beschwerden oder ist aber auch schwieriger zu behandeln.
Genau, also einmal spielt die Lokalisation für die Prognose eine wichtige Rolle, aber natürlich auch das Tumorstadium. Und es ist genau wie du sagst, beste Prognose hatten wir bei den glottischen Larynxkarzinome, einfach weil sie sehr früh entdeckt werden in der Regel, weil sie früh Beschwerden machen, die machen eine Heiserkeit. Und in dem Bereich ist man in so einem frühen Stadium auch selten mit Metastasierung konfrontiert.
Ja, weil die haben halt eben diesen schlechten, also die Glottis hat einen schlechten Lymphabfluss, ne? Und dadurch metastasieren die halt echt selten. Eigentlich erst, wenn sie irgendwo eingebrochen sind.
Genau, und die sind ja auch glücklicherweise, wie gesagt, am häufigsten. Supraglottisch die Karzinome machen ungefähr 20% aus. Die Prognose der supraglottischen Larynxkarzinome ist heutzutage nur wenig schlechter als die der glottischen Larynxkarzinome. Besonders schlecht ist aber tatsächlich die Prognose der subglottischen Karzinome. Und die sind extrem selten, hast du gesagt, ich glaube 5% etwa.
Mhm.
Aber die machen auch extrem spät Symptome und sind dann eben schon im fortgeschrittenen Stadium und haben deswegen auch eine relativ schlechte 5-Jahres-Überlebensrate.
Ja, das sind die, die dann die Tracheostoma-Rezidive machen. Ne? Ich muss sagen, also ich hätte die Abstufung zwischen den glottischen und den supraglottischen schon noch stärker gesehen, als sie jetzt von den Daten, die ich mir jetzt nochmal angeschaut hatte, sind. Aber scheinbar ist es noch besser geworden. Ne?
Ja, also wenn du in die Leitlinie reinguckst, ich weiß, sie ist abgelaufen, das heißt, die Daten sind nicht mehr ganz aktuell. Aber da sind die Karzinome, die im Stadium 1 und 2 gesehen werden, also noch im Frühstadium, haben eigentlich eine vergleichbare krankheitsspezifisches 5-Jahres-Überleben von über 80%.
Also in den frühen Stadien haben die eine super Prognose und lassen sich auch sehr elegant mit wenig Opfer, sage ich mal, für den Patienten und wenig Aufwand behandeln. Das sieht man ja auch an den Therapieempfehlungen.
Genau, also solange die Patienten im Frühstadium kommen, super Prognose. Und die Patienten, die zu uns kommen und haben dann eben schon ein späteres Stadium, also Stadium 3, Stadium 4, da ist natürlich die 5-Jahres-Überlebensrate drastisch schlechter.
Gut, also die häufigen Formen vom Larynxkarzinom haben in der Regel in den Frühstadien eine gute Prognose und wir sehen gerade das Glottische, was am häufigsten ist, häufig auch eben in der frühen Phase. Sieht man ja auch an den Therapieempfehlungen.
Genau, Larynxkarzinom, vielleicht sollte man da kurz auf die T-Stadien eingehen, die sind ja auch recht besonders im Bereich des Larynx.
Ja, das ist ein bisschen tricky, weil gerade die Supraglottis noch in Unterbezirke aufgeteilt wird. Ja.
Genau, ich glaube, aber da wird es dann schon echt speziell. Vielleicht die glottischen Larynxkarzinome, gerade weil die häufigsten sind, und weil die auch so ein bisschen speziell sind mit der Beweglichkeit der Stimmlippen, da T1 lokal begrenzt, da gibt es eben T1a nur auf eine Stimmlippe begrenzt und T1b auf beide Stimmlippen begrenzt. Und das Wichtige ist, Stimmlippen sind noch beweglich.
Ja, also bei T2 ist es so, dass halt das Karzinom in den benachbarten Bereich einwächst, zum Beispiel von der Glottis in die Supraglottis oder umgekehrt und die Stimmlippen aber mindestens noch teilmobil sind. Also entweder sie sind mobil oder noch teilmobil.
T3 heißt dann eigentlich, die Stimmlippe ist fixiert, aber der Larynx oder der Endolarynx wird noch respektiert. Das heißt, der Schildknorpel kann zwar arrodiert sein, aber der wird nicht infiltriert.
Genau. Und der T4 ist dann halt mit Knorpelinfiltration. T4a ist halt Einwachsen in benachbarte Strukturen, also Trachea oder Esophagus. Und T4b ist halt, wenn es onkologisch problematische Strukturen einwächst. Onkologisch problematisch sind die prävertebrale Faszie. Wenn es sie durchbricht, dann haben wir Probleme bei der Larynektomie, weil dann kriegen wir das Karzinom nach hinten nicht mehr raus oder halt ins Mediastinum. Die sind halt dann, sagen wir mal, aus therapeutischer Sicht problematisch. Genau, und bis auf das T4B können wir eigentlich auch immer eine gute oder sehr gute chirurgische Optionen anbieten. Und ich finde, das ist was Besonderes. Also, dass wir eigentlich über alle Tumorstadien gute Sachen haben, sofern es keine Fernmetastasen gibt. Das muss man immer aufpassen. Genau, bei T4B ist die einzige Option eigentlich eine primäre Radiochemotherapie, egal wo der Tumor im Larynx ist.
Genau, es ist, wie du sagst, als Therapieoption in den frühen Stadien können wir das chirurgisch exzellent lösen. Lokale Resektion in der Regel mit dem Laser und endolaryngeal. Und in komplexen Fällen, wenn der Patient den Kopf nicht reklinieren kann, wenn er für ein Kleinstwasserrohr nicht einstellbar ist, kann man theoretisch auch von außen ran den Kehlkopf spalten, also eine Laryngofissur machen, den Kehlkopf von vorne quasi aufschneiden, aufklappen wie ein Buch, den Tumor rausoperieren, den Kehlkopf wieder zuklappen und zunähen.
Ja, das ist, sind die Optionen vor allem für glottische und supraglottische Karzinome T1 und T2. Genau, man muss halt den Endolarynx durch den Mund aus darstellen mit einem quasi einem starren Rohr. Das ist so ein Kleinsasserrohr oder wir haben dann noch so andere Rohre, die halt so ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten haben, aber es bleibt ein starres Stahlrohr. Und es gibt Patienten, bei denen anatomisch das halt nicht geht. Genau, und diese Laryngofissur ist ja eher was super Seltenes. Hast du das schon mal gemacht?
Nee, ich nie. Hab's mal gesehen, aber ich selbst habe das noch nie so operiert.
Es war ganz lustig. Ich habe es einmal gemacht, tatsächlich, ja. Und wusste nicht, dass das so was Seltenes ist. Ich habe mir das dann halt nochmal angeguckt. Das ist ja eine sehr schöne ästhetische Operation. Es ist überhaupt nicht schwierig. Und da kam die halbe Klinik vorbei, stolziert und haben so verstohlen reingeschaut. Das war ganz lustig. Und du hast dann eine sehr schöne Übersicht. Problem ist, du musst den Patienten traitumieren. Du musst eine Magensonde einlegen. Das heißt, das Rhizostoma machst du dann wieder nach einer Woche zu oder so. Aber die schwellen halt zu. Die kriegen dann halt keine Luft. Ne?
Ja, also die erste Wahl, wenn es laserchirurgisch geht, ist wahrscheinlich beim Laser, weil auch die Stimmergebnisse besser sind, wenn man es lokal laserchirurgisch resiziert. Und du kannst dir natürlich die Tracheotomie in der Regel sparen. Du brauchst keine Magensonde einlegen. Das sind schon Vorteile, die ein Laser bietet.
Absolut. Genau deswegen ist der Laser super. Und man muss auch, wir müssen auch ein bisschen stolz sagen, dass eigentlich diese Laserchirurgie wie auch die Otochirurgie hier in Deutschland entwickelt wurde. Ne? Also was HNO, komplexe HNO-chirurgische Eingriffe angeht, da sind wir zumindest früher Protagonisten gewesen. Bei den größeren Tumoren gibt es nur noch die Laryngektomie. Also wir haben noch so ein paar modifizierte Verfahren, auf die gehen wir jetzt nicht ein. Horizontale Kehlkopfteilresektion, Epiglottisresektion. Aber neben dem, was man häufig hat, also die endoskopische oder mikroskopische Laserresektion, wäre das andere Extremum sozusagen die Laryngektomie.
Gerade beim Sorgenkind, dem subglottischen Karzinom, ist im Grunde die Laryngektomie fast immer notwendig.
Ja, das ist, das sieht man auch in der Leitlinie, ist eigentlich, finde ich, sehr schön dargestellt, ne? Dass man eigentlich T1, T2 Tumoren superglottisch oder glottisch immer lasern kann, T3 manchmal auch, in der Regel nicht, und T4 ist LE, und bei der Subglottis ist es eigentlich nur in den, ja, häufig endet das Ganze dann doch in der Bestrahlung, ne? Und bei subglottisch ist das problematisch, weil die brauchen ja trotzdem eine Tracheotomie, weil sonst schwillt es ja zu. Und das erklärt vielleicht eben auch die problematische Prognose. Ne? Weil man muss ja, wenn man den Kehlkopf entfernt, also das ist jetzt ja keine sehr komplexe, schwierige Operation, man muss ja diese Pharynxnaht setzen, aber man muss am Ende das Tracheostoma ja endständig vorne annähen. Das heißt, man braucht Trachea, man kann die nicht zu tief absetzen, das ist dann manchmal schwierig. Und da gibt es dann halt diese Rezidive. Ne?
Ja, ich glaube, in der Leitlinie ist es auch, da gibt es so eine relativ schöne Tabelle, und da ist bei den subglottischen Karzinomen in Klammer bei T1 in Einzelfällen kann man das irgendwo transoral laserchirurgisch resezieren. Aber ja, ist wie du sagst, in der Regel ist es die Laryngektomie und das auch schon das ist manchmal problematisch.
Ja.
Jetzt bei den Tumoren, die wirklich auf Glottisebene sitzen, hatten wir gesagt, laserchirurgisch, Vollnarkose ist klar. Wir haben die Möglichkeit, das mit dem Tubus zu machen. Wir haben die Möglichkeit, das in einer Jet-Ventilation zu machen. Das ist ein super Vorteil, weil wir diesen Tubus nicht im Weg haben. Man hat eine schöne Sicht und kann dann eben in dieser Ventilation, wo mit einer hohen Frequenz quasi die Luft in die Lunge reingepresst wird, kann man dann schön operieren und kann eben den Tumor mit dem Laser resizieren. Nachteil vom Laser, der schneidet und koaguliert in einem, was ja zunächst mal ein Vorteil ist. Aber für die Randschnitte oder die Beurteilung der Randschnitte ist das natürlich ein Nachteil. Deswegen auch hier die Empfehlung aus der Leitlinie, dass man, wenn man den Tumor mit dem Laser resiziert hat, dass dann nochmal Randschnitte genommen werden mit dem Schärchen, also Cold Steel. Und gerade im Bereich im Larynx akzeptiert man dann auch bei den kleineren Tumoren einen Sicherheitsabstand von 1 Millimeter.
Ja, wenn du jetzt 5 Millimeter nehmen würdest, dann könntest du ja auch gleich den Kehlkopf rausnehmen. Ich meine, es bleibt am Ende ja auch ein praktisches Problem. Aber was heißt das denn jetzt für den Patienten bei uns praktisch im Unterschied zu jetzt anderen Verfahren? Das heißt ja, er bleibt eigentlich nur eine Nacht stationär. Er braucht keine Tracheotomie, keine Magensonde, in der Regel keine Schluckstörung. Aber halt, es kann sein, dass die Heiserkeit erstmal zunimmt, ne? Und was wir hier ab und zu mal machen, wenn wir uns nicht ganz sicher sind oder wenn da Zweifel sind, machen wir nochmal eine kleine Kontrolloperation nach 8 Wochen. Da stellt man, nach 8 Wochen ist es weitestgehend verheilt. Da hat man eben diese Wunden nicht mehr, nicht so viele Fibrinbelege. Und dann schaut man eben nochmal an, nimmt gegebenenfalls nochmal eine Probe. Ne? Das ist eine Option. Und das andere ist, dass wenn die Therapie abgeschlossen ist und der Patient in die Nachsorge geht, dass man dann eben unter Umständen über eine Stimmreha nachdenken muss, damit er eben die neuen anatomischen Verhältnisse vielleicht besser nutzen kann.
Und das Prozedere ist richtig für diese T1, T2 Larynxkarzinome, gerade glottische Larynxkarzinome, wenn sie bildmorphologisch keine auffälligen Lymphknoten haben.
Okay, ja, das ist fast immer so, aber der Hinweis ist natürlich wichtig. Also schlimmstenfalls macht man dann eben eine Neck Dissection, dann bleibt der Patient eben eine Nacht länger und hat noch eine Narbe an. Aber an sich ist es auch etwas, was jetzt keine sehr hohe Komplikationsrate hat oder eine hohe Morbidität.
Anders sieht das Ganze ja aus, wenn wir über eine Laryngektomie sprechen. Du hast vorhin gesagt, es ist eigentlich eine einfache OP, aber sie ist natürlich schon aufwendiger. Es fängt ja damit an, dass schon präoperativ der Patient ganz anders betreut werden muss. Es gibt zusätzliche Termine zur Beratung mit dem Kehlkopflosenverband. Der Patient muss in der Lokopädie vorgestellt werden. Dann muss man sich auch vor der OP mehr oder weniger schon überlegen, wie will man die Stimmrehabilitation machen. Und das, glaube ich, müssen wir auch noch mal kurz darlegen. Kann man vielleicht später noch machen. Aber es gibt ja die Möglichkeit, so eine Stimmprothese einzusetzen oder auch andere Möglichkeiten der Stimmreha. All das muss man natürlich mit dem Patienten vorher besprechen.
Ja, man muss sich da auch einfach Zeit nehmen. Also ich meine, es ist ja eine Amputation. Das ist auch nichts, was man zurückdrehen kann. Deswegen, die Patienten haben große Vorbehalte. Das ist für die auch ein emotional großer Schritt. Und deswegen gibt es einfach so gewisse Vorbereitungsschritte, die die Patienten brauchen, um auch sich zu dieser Operation zu committen. Also das Commitment von den Patienten ist halt hier an der Stelle wichtig.
Genau, rein technisch wird ja bei der Laryngektomie der Kehlkopf komplett entfernt. Das heißt, die Trachea wird endständig als Tracheostoma an die Halshaut angenäht und der Pharynxschlauch wird verschlossen. Das heißt, Luft- und Speisewege sind dauerhaft getrennt.
Mhm.
Bei der OP wird eben der Pharynx aber chirurgisch verschlossen. Das heißt, er wird vernäht. Es gibt eine längere Narbe, der Pharynxnaht. Und da kann natürlich aber im Heilungsverlauf eine Nahtinsuffizienz auftreten oder es kann zur Fistel kommen. Also da einfach auch große Probleme machen.
Ja, das ist ja bei der primären Laryngektomie eher nicht so häufig zum Glück, aber bei den sogenannten Salvage-LEs haben wir das häufig, ne? Häufiger. Das heißt, die Patienten, die eine primäre Bestrahlung hatten und ein Rezidiv oder residuelles Karzinom hatten, bei denen ist die Wundheilung häufig protrahiert, ne?
Durch die Bestrahlung ist das Gewebe einfach auch vorbelastet und heilt schlechter. Ist ja häufig diese dünnsten Gefäße sind nicht mehr so da. Und das ist ja auch der Grund, wenn die einmal bestrahlt sind, dann kann man das Gewebe nicht nochmal mit einer effektiven Dosis bestrahlen, weil man es dann eben, lapidar gesagt, zu kaputt machen würde. Aber natürlich gehen die mit schwierigeren Voraussetzungen in die OP, wie jetzt die primäre Laryngektomie mit Gewebe, das noch nicht irgendwo angegriffen ist.
Aber insgesamt muss ich ja auch meine Lanze für die Laryngektomie brechen jetzt nochmal. Es ist eine klare und systematische OP und die meisten Patienten, wenn man nachher mit ihnen spricht, stecken das gut weg und sind damit zufrieden. Das finde ich, muss man auch mal sagen, weil natürlich keiner Lust hat auf die OP, aber im Endeffekt langfristig profitieren die Patienten. Also praktischerweise ist es so, wir haben ja schon gesagt, Laser eine Nacht, mit Neck vielleicht zwei Nächte, bei der Laryngektomie 10 Tage Magensonde, damit die ernährt werden können, aber auch als Führungsschiene, dass es keine zu starke Vernarbung innen drin gibt. Und dann machen wir einen Röntgenbreischluck, also eine Schluckuntersuchung mit Kontrastmittel und schauen eben, ob alles dicht ist. Und dann kann man ihn die Magensonde ziehen und den Patienten essen lassen. Und dann kann er an sich auch nach Hause, wenn er ansonsten gut klarkommt. Und das mit dem Schlucken ist tatsächlich häufig eine Frage, die die Patienten umtreibt. Nicht nur uns treibt das Sprechen um, aber die Patienten haben eben auch Angst, dass das Schlucken nicht klappt. Und Schlucken ist nach einer Laryngektomie eigentlich nie Thema, nie ein Problem, ne?
Genau, nach einer sauberen Laryngektomie geht Schlucken meistens besser als nach diesen Kehlkopfteilresektionen. Mhm. Da haben die Patienten ja häufiger mal Probleme, dass sie sich verschlucken. Nichtsdestotrotz braucht man natürlich eine Begleitung, eine Schluckreha, genauso wie auch die Stimmreha. Vielleicht bevor wir über die Stimmreha sprechen, nochmal zur Indikation. Eine Laryngektomie machen wir ja nicht nur beim Larynxkarzinom, sondern brauchen eine Laryngektomie auch manchmal beim Hypopharynxkarzinom, weil es eben oft so Richtung Kehlkopf wächst oder in den Larynx von außen einwächst, sodass der Larynx eben funktionell nicht erhaltbar ist. Und weil dann teilweise viel Schleimhaut fehlt, muss man immer auch über eine Rekonstruktion nachdenken. Und das ist in der Regel bei uns der Unterarmlappen, wo man dann eben das fehlende Gewebe ersetzen kann, weil sonst kriegt man natürlich eine Striktur, was natürlich auch so ein Problem sein kann. Aber wenn man von vornherein einfach zu wenig Gewebe hat und dann versucht, da eine Röhre draus zu bilden, da gibt es auf jeden Fall eine Struktur und dann klappt das Schlucken natürlich nicht mehr.
Ja, gerade wenn nochmal drauf bestrahlt wird, das ist ja dann bei diesen Patienten häufig der Fall, die Hypopharynxkarzinome metastasieren dann ja noch mehr und ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also Laryngektomie ist eben nicht nur bei Larynxkarzinomen, sondern auch bei Larynxpenetration und von anderen Karzinomen. Und ich glaube, über das Thema Lappen und Rekonstruktion sollten wir vielleicht sogar nochmal eine Extra-Folge machen. Wir haben ja schon geplant, in den kommenden Semestern, möglicherweise nächstes Semester, nochmal so einen kleineren Block Advanced Oncology zu machen, dass wir nochmal über spezifischere Themen in der Kopf-Hals-Onkologie sprechen. Da wollten wir ja auch noch einen Ausblick über neue Therapien machen, haben auch einen tollen Gast schon gewinnen können. Und genau, dann jetzt vielleicht nochmal zur Stimmreha. Grundsätzlich haben wir 3 Optionen. Die eine ist die elektronische Sprechhilfe oder der Elektrolarynx oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Der ist okay, sage ich jetzt mal. Ist gar nicht so einfach zu lernen, nicht immer wirklich gut verständlich und wird von den Patienten nicht gut angenommen.
Genau, also auch da, das ist nämlich wichtig, man denkt immer, wenn man irgendwelche Videos schaut oder sich das ganze Ding anguckt, das ist sowas, anschalten und los geht's. Aber wenn du das selber mal probiert hast, ich habe das mal probiert,
Das ist schon mal geübt für später.
Ja, hoffentlich nicht. Wir haben ja immer gegen Ende des Jahres haben wir das Facharztrepetitorium, Repetitorium ORL. Und da ist eben ein Aussteller mit dabei und der hatte sowas mit am Stand. Und da habe ich es mal ausprobiert und ich konnte jetzt auf Anhieb überhaupt nicht damit sprechen. Ja, weil das muss man auch wieder lernen und das geht schnell, aber man braucht schon 4-6 Wochen, bis man sich damit verständigen kann. Also es ist nicht so, dass es einfach ein Hilfsmittel ist, was man aufsetzt und loslegt. Also auch das benötigt Übung und Reha.
Ja, also historisch dem Überlegen war schon immer die zweite Option, die sogenannte Ructus-Sprache. Im Endeffekt schluckt man da Luft runter und rülpst sie hoch und kann dadurch eben Worte formen über den Ösophagus. Und das kann gut funktionieren, erfordert auch relativ viel Übung, viel logopädisches Training. Und man muss immer wieder diese Luft dann auch so runterpressen. Also
trotz vieler Übungen kriegen das nicht alle Patienten hin.
Ja.
Also man geht davon aus, dass man etwa ein Jahr braucht, ein Jahr logopädisches Training, um diese Ructus- oder Rülps-Sprache, wie auch immer man sie nennen mag, zu meistern. Wenn man die kann, ist sie extrem gut. Wir hatten den Vorsitzenden vom Kehlkopflosenverband in Heidelberg. Der hat die perfekt gekonnt. Der konnte echt gut damit sprechen. Der hat mal super verstanden. Aber natürlich ja, schon so ein Leuchtturm. Also es ist nicht bei allen Patienten so. Natürlich hat die Ructus-Sprache den Vorteil, dass du auf keine Hilfsmittel angewiesen bist.
Mhm.
Die funktioniert immer.
Die ist servicefrei.
Die ist servicefrei, absolut.
Ja, das ist ein Punkt, auf den kommen wir gleich vielleicht noch kurz. Ne?
Und die ist hands-free. Du brauchst keine Hände dafür.
Mhm.
Und da kann keine Batterie leer gehen. Die kannst du nicht zu Hause liegen lassen. Also wenn du die hinkriegst, ist natürlich eine super Sache. Aber für die meisten Patienten, die schaffen das nicht richtig. Und es ist einfach schwierig zu lernen. Insofern gibt es da eine dritte Option, die die meisten Patienten tatsächlich ja auch bekommen.
Genau, das ist die Stimmprothese.
Genau, diese Stimmprothese, die sind eigentlich echt super. Ist eine gute Erfindung. Die kann man prinzipiell direkt bei der OP einsetzen, also direkt in der LE oder nach der LE. Wenn die bestrahlt sind, kann man auch mal Abstand von so ein paar Wochen haben, damit man da keine Wundheilungsstörung kriegt. Und die hat tatsächlich, also mit Abstand, die beste Stimmqualität. Also am einfachsten zu erlernende, gute Stimmqualität. Und bei uns, glaube ich, entscheiden sich fast alle Patienten für eine Stimmprothese.
Ja, das ist so. Ja, im Prinzip, wir sagten servicefrei, also das ist ein Hilfsmittel, was eingesetzt wird. Das ist eine kleine Silikonniete, schlussendlich ein Silikonventil, was zwischen die Trachea und ja, so den Übergang Ösophagus-Neopharynx gesetzt wird. Also eigentlich will man da ja keine Verbindung, wenn man sich verschlucken kann, aber dadurch, dass es ein Ventil ist, kann halt der Speichel und die Nahrung nicht in die Trachea, aber die Luft kann in die andere Richtung. Und man atmet dann schlussendlich über sein endständiges Tracheostoma ein und muss dann vorne zuhalten oder kann so ein Ventil zudrücken und atmet dann über den Mund aus.
Über die Ausatmung, das heißt, man öffnet dann das Ventil oder das Ventil öffnet sich und die Luft strömt dann aus der Trachea in den Neopharynx und versetzt letztlich Speiseröhre Neopharynx in Schwingung und das gibt dann eben den Ton.
Genau, die tracheoesophageale Stimme.
Genau, die hört sich natürlich auch anders an. Man hat auch weniger also Klangfarbe hat man nicht. Man kann eigentlich nicht mehr sagen, spricht da ein Mann oder eine Frau.
Mhm.
Aber eben, es ist eine relativ schnelle Stimmreha und ist eine gute Sache, aber wartungsfrei ist sie halt nicht. Also dieses Silikon, aus dem diese Stimmprothesen bestehen, das verpilzt ganz gerne, das muss man sauber machen. Und also erfahrungsgemäß ist freitags mittags, wenn diese Ventile kaputt gehen.
Natürlich, klar.
Und dann kommen die Patienten eben in die Klinik. Weil dann beim Trinken die Flüssigkeit eben über dieses kaputte Ventil vom Neopharynx in die Trachea laufen und das ist natürlich kein Zustand.
Ja, wir sehen hier natürlich meistens es gibt so ein paar, bei denen ist es halt anatomisch ungünstig. Da ist halt dann das besonders dick oder dünn oder in einem schlechten Winkel und es sind immer die zu uns in die Klinik kommen. Aber ich meine, dafür sind wir halt da, ne?
Ja, unabhängig von der Stimme, die ja auch so ein bisschen Identität ist, heißt natürlich in Laryngektomie auch ein bisschen mehr Umstellung oder Einschränkung der Lebensqualität für den Patienten. Das muss man natürlich auch immer vorher mit dem besprechen. Beim Organerhalt hat man das natürlich nicht. Aber jetzt gerade, wir hatten gesagt, Hauptrisikofaktor für Laryngeskarzinom ist Rauchen. Heißt, die Rauchen und ein Rauchen nach einer Laryngektomie ist natürlich noch möglich, aber nicht mehr auf gewohnte Art und Weise. Ne? Die müssen dann ja tatsächlich die Zigarette ans Tracheostoma halten. Und das gibt es ja durchaus, dass das die Patienten machen. Aber es sieht natürlich schon anders aus und die werden so jetzt auch nicht mehr in der Raucherecke stehen.
Das ist aber der Vorteil der Stimmprothese, dass sie durch den Mund wieder ausatmen können. Ja, also klar, das ist natürlich eine stigmatisierende Operation, das muss man sagen. Ne? Du hast hier vorne dann, die haben so ein Tüchlein hier, das halten die Hand dann teilweise beim Sprechen halt eben drauf. Wenn du schwimmen gehst, ja, es gibt so spezielle Schnorchel wohl, ich habe die noch nie gesehen, aber es ist, also es gibt kleine Einschränkungen im Alltag, aber die meisten Patienten, ich habe den mal auf einer Fahrradtour eingetroffen, der ist am Fahrrad an mir vorbeigefahren. Also das ist so, man kann also Luft holen, schlucken und so, die ganz basalen Sachen gehen gut. Stimme kriegt man in der Regel auch ziemlich gut hin, aber klar, es sind so ein paar kleine Einschränkungen. Zum Beispiel riechen. Ne? Wenn du jetzt halt nur noch da unten atmest, dann ist das Riechvermögen und damit irgendwie auch der Schmeckeindruck wesentlich schlechter.
Der ist eingeschränkt, ja. Und gerade wenn du von Riechen sprichst, Essen, eine heiße Suppe, mal kalt pusten auf dem Löffel, geht halt so auch nicht.
Mhm.
Also es sind so Kleinigkeiten, aber natürlich, wenn sich die Kleinigkeiten summieren und du hast schon gesagt, Schwimmbad, es gibt Schnorchel, also quasi Aufsätze, Kleberaufsätze, die man aufs Tracheostoma draufkleben kann und dann geht eine Verbindung in den Mund und dann kann man quasi über die Nase einatmen und die Luft geht dann über die Verbindung vom Mund, über diesen Aufsatz in die Trachea. Also es gibt für viele Sachen technische Lösungen, aber ist natürlich immer mit Aufwand verbunden.
Ja, machst du vielleicht.
Genau, also ich habe im Schwimmbad noch nie einen gesehen, der sowas hatte. Ich weiß nicht, ob du im Schwimmbad schon mal...
Nee, wie gesagt, nur den Radfahrer.
Ja, insofern, also das muss man einfach vorher mit dem Patienten besprechen. Aber es ist, wie du sagst, die Patienten, die sich bewusst für die LE entscheiden, sind, glaube ich, auch dann mit dieser Entscheidung happy.
Okay.
Dann würde ich sagen, war es das schon für diese Folge zum Laryngeskarzinom? Können wir so langsam zum Ende kommen? Ich versuche es nochmal mit der Zusammenfassung. Wir haben zunächst mal über die Einteilung des Laryngeskarzinoms gesprochen, also Lokalisation und Risikofaktoren. Wir haben über den Einfluss und die Prognose der jeweiligen Lokalisation gesprochen. Wir haben über therapeutische Optionen gesprochen, auch quasi je nach Stadium und Lokalisation. Und nach der LE haben wir doch relativ ausführlich über Einschränkungen und Möglichkeiten der Stimmreha gesprochen.
Ja, wie immer tipptopp zusammengefasst.
Dann bleibt mir noch zu sagen, dann war das Folge 15 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss. Yo, let's talk about ENT. AB, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils. We'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.